Ich begrüße dich herzlich zu einer weiteren Folge von Makeover, deinem Podcast für Medien, Kulturen und Fantastereien. Und heute haben wir wieder ein leckeres Menü für dich vorbereitet. Wir, also Ja und ich, deine Moderatoren, berichten heute über, also berichten, wir reden über unsere Meinung zu Black Mirror, einer Serie, die du derzeit in Deutschland, glaube ich, nur auf Netflix findest, in der es darum geht, wie Technologie unseren Lebensalltag in Zukunft beeinflussen wird oder kann, in einem dystopischen Umgang mit diesem, also was passieren kann, wenn Technologie eingesetzt wird in unserem Leben und vielleicht übertrieben eingesetzt wird oder für falsche Zwecke verwendet wird und damit eine zerstörerische Wirkung auf die handelnden Figuren in der Sendung hat und möglicherweise auf die Menschheit, wenn sich das alles bewahrheitet. Sehr interessantes Konzept. Wenn du es noch nicht gesehen hast, können wir vielleicht dich dafür begeistern und Ja wird direkt den Start machen, damit wir nicht zu viel quatschen.
Sehr gerne. Ja, meine Meinung zu Black Mirror ist, dass es, also als es neu rauskam, hat es mich total weggehauen. Und ich glaube, die Folge bietet viel, also gerade Menschen, die das noch nicht gesehen haben, also falls du das noch nicht gesehen hast, dann werden wir dir gleich unsere Lieblingsfolgen nennen. Denn das Tolle an Black Mirror ist ja tatsächlich das Konzept. Denn es ist keine klassische Serie, wo seriell eine Handlung dargestellt wird, sondern es ist eine Anthologie. Das heißt, dass jede Folge für sich steht und es sind einfach eigentlich kurze Kurzfilme oder Spielfilme teilweise. Also ich glaube, teilweise sind die auch über eine Stunde lang, ist ja ein richtiger Spielfilm dann fast, wo ein bestimmter Aspekt der Dystopie dargestellt wird. Und die stehen immer für sich und sind auch jedes Mal unterschiedliche Schauspieler. Und also Black Mirror, weil der schwarze Bildschirm, der schwarze Spiegel, auf den wir blicken, wenn wir auf ausgeschaltete Bildschirme starren, ist quasi das einzige Leitthema, das alles verbindet. Und gerade die ersten Staffeln, ich glaube, da waren wir uns beide auch einig in dem Vorgespräch, das wir hatten, thematisieren dieses Dystopische auch auf wirklich faszinierende Weise. Und
Ja.
wenn ich da, also unser Tipp an dich, schau dir doch, wenn du Lust hast, die Folgen an, die wir dir jetzt nennen, weil die haben uns wirklich weggehauen und sind großartig, auch weil sie zum Weiterdenken animieren und zeigen, wie die, ja, das ist ja das Faszinierende daran, wie ein kleines Stück Technologie den Menschen beeinflusst. Also einfach, was passiert mit dem Menschen, der einfach diese Technologie plötzlich zur Verfügung hat? Es macht mit einem und was es mit einem macht, das wird gewissermaßen so ein bisschen, ja, eigentlich nicht immer, eigentlich, obwohl, würdest du sagen, es ist eine reine Dystopie?
Halb und halb. Also, man kann wirklich sagen, dass es sich um eine Dystopie handelt, weil die, für allen, denen dieser Begriff nichts sagt, Dystopie ist das Gegenstück zur Utopie. Utopie ist die ideale Gesellschaft mit den idealen Entwicklungen und Friede, Freude, Eierkuchen auf der Welt durch Fortschrittstechnologien im Geiste des Menschen und in der Technologie, die sich vereinen. Und in der Dystopie ist es häufig, dass auch diese Elemente vorhanden sind, aber sie geraten in ein Extrem oder ins Verkehrte und führen zu negativen Ereignissen, die beleuchtet werden. Und da kann man Black Mirror ganz gut einordnen, mit
Ich
jeder einzelnen Folge.
genau, ich glaube nämlich, ich gehe nämlich gerade die Folgenliste durch. Ich habe die ja vor uns hier stehen. Und ich glaube, die Folge, also es gibt eine Folge, die haben wir beide in unserer Top-Liste genannt. Und ich
Ja.
glaube so ein bisschen mittlerweile zu wissen, warum wir diese beide in dieser Liste hatten und warum eigentlich fast jeder, mit dem ich spreche, diese Folge auf seiner Liste stehen hat. Weil ich glaube, das ist keine Dystopie, diese Folge. Ich glaube, umgekehrt, das hat eher Elemente einer Utopie. Aber darüber können wir ja
Ja,
gleich drüber
das
diskutieren,
könnte
weil
man so sehen.
auch die Zusammenfassung, aber da können wir ja gleich drüber reden. Das ist, wenn wir jetzt
Ja.
zu viel vorweg, glaube ich, wenn wir jetzt über diese einzelne Folge sprechen. Aber das ist vornehmlich eine Dystopie, da würde ich dir zustimmen, aber nicht in jeder einzelnen Folge.
Ja, also es sind immer gewisse Elemente vorhanden, die man auf jeden Fall aus dieser Perspektive betrachten kann. Und außerdem sei noch darauf hingewiesen, falls du die Sendung nicht gesehen hast und Spoiler hast, diese Folge könnte Spoiler enthalten,
Oh ja.
unbewusst oder bewusst.
Ich werde mich auch nicht zurückhalten, zu spoilern.
Ich auch,
Also ich,
aber ich
weil.
manchmal ist vielleicht ein wichtiges Element da, um
Wir nehmen.
etwas zu erklären oder eben die Motive, die uns faszinieren, näher erläutern
Genau.
zu können.
So werde ich es auch handhaben. Also ich werde nicht das Ende verraten in den einzelnen Folgen, aber ich werde durchaus inhaltliches spoilern. Und wenn Menschen sehr empfindlich da sind, in der Hinsicht, dann überspringt gewisse
Schau,
Parts. Genau, die inhaltlichen
ja, oder schaut
Darstellungen
die
solltest
Folge
du überspringen.
vorher.
Genau. Genau. Also ich fange mir einfach mal an mit meiner Top 3. Und also mit der ersten Folge, die ich nennen wollte, wenn ich jetzt meine Lieblingsfolgen nenne. Und zwar fand ich, und das muss ich vielleicht erstmal vorweg sagen, in der Staffel, also alle meine Lieblingsfolgen entstammen der dritten Staffel. Das ist für mich mit Abstand die beste Staffel gewesen. Nicht, weil die anderen
Ja.
schlecht waren, sondern weil die das idealtypisch dargestellt haben, was ich mit Black Mirror verbinde. Also ein technologisches Element tritt in die Gesellschaft und es hat Einfluss auf den Menschen und diesen Einfluss, über den man diskutieren kann, über der einen schockiert, der einen überrascht, der wird in der dritten Staffel eigentlich immer wieder grandios dargestellt. In den anderen Staffeln tritt dieses, ja, das, was zum Nachdenken anregt, ein bisschen in den Hintergrund. Das fand ich immer schade. Aber ich.
Ja, man hat das Gefühl, es dient hauptsächlich nur noch der reinen Unterhaltung, weil es so erfolgreich war.
Genau, vor allem die aktuelle Staffel fand ich. Es ist, also
Ja.
Staffel 5 ist jetzt vor kurzem erschienen. Und da ist das, dieses Nachdenkliche, dieses, wenn die Folge vorbei ist, dass man dann noch sitzt und drüber reflektiert, das ist gar nicht mehr so vorhanden. Und ich habe mir die alten Folgen auch
Ja.
nochmal angesehen. Das liegt nicht daran, dass wir einfach abgehärteter sind als damals, sondern es ist einfach, ja, einfach ein Spielfilm eher geworden. So ein bisschen seichtere Unterhaltung. Und es ist nicht mehr so schwer verdaulich wie in Staffel 3.
Ja, oder Staffel 2, 1. Also es gibt wirklich Folgen, da muss man sehr stark aufpassen, sonst kommt man vielleicht am Ende nicht mehr mit.
Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Nicht nur aufpassen, sondern auch, ich glaube, man muss auch eine gewisse seelische Belastbarkeit mitbringen, weil manche Folgen
Ja.
echt hart sind. Also das könnte Menschen triggern oder es könnte Menschen echt zu tief belasten, wenn man diese Folgen gesehen hat. Ich finde es teilweise schon krass. Auf jeden Fall, aber eine Folge, die mich auch, obwohl es eine der Folgen ist mit am wenigsten Gewaltanteilen, hat es mich sehr getroffen und hat mich auch wirklich zum Nachdenken angeregt. Und zwar ist die Folge, die ich erstmal vorstellen möchte, aus der dritten Staffel, und zwar die erste Folge. Also Folge 1 der dritten Staffel nennt sich Nosedive. Und in dieser Folge, ich skizziere sie mal kurz, geht es um eine Frau, so Anfang 30, die in einer Welt lebt, in der ja, es die Gesellschaft geschafft hat, ein Social-Media-Bewertungssystem einzuführen. Also ist eigentlich super aktuell. Ich glaube, als die Folge erschien, gab es dieses Bewertungssystem in China noch gar nicht. Und jetzt ist das ja auch dort total relevant und eingeführt worden. Und in dieser Welt, in der Folge, da existiert das bereits. Und man kann in dieser Welt jede einzelne Interaktion mit Menschen bewerten. Also wenn ich spazieren gehe und ich treffe zufällig dich, Jens, auf der Straße und wir quatschen kurz, habe ich die
Ja.
Möglichkeit, hinterher mein Handy rauszuzücken und
Und unser Gespräch zu
ja, genau,
bewerten.
und diese Begegnung zu bewerten. Und dann gebe ich
Ja.
dir 1 oder 1 bis 0 bis 5 Sterne. Und das Fatale, beziehungsweise das perfide an der ganzen Sache ist, um gewisse Dinge zu erhalten, machen zu können, braucht man eine bestimmte Anzahl von Punkten. Zum Beispiel ein Auto zu erhalten oder einen Flug in einer bestimmten Klasse zu erhalten. Und der Hauptkonflikt, also die Anregung des Protagonisten in dieser Folge ist, dass die Protagonistin eine Wohnung mieten möchte. Und um diese Wohnung sich leisten zu können, braucht sie aber 4,5 Punkte in diesem Bewertungssystem. Sie hat aber nur 4,2 Punkte. Und nun wird sie zufälligerweise von einer Jugendfreundin von ihr kontaktiert oder stolpert, glaube ich, über einen Beitrag von ihr in einem Portal, das genauso aussieht wie Instagram und sieht dann, dass sie sozusagen heiratet und dann tritt diese Frau, also diese Jugendfreundin, in Kontakt mit ihr und wünscht sich plötzlich, also obwohl es irgendwie, die haben seit 10 Jahren keinen Kontakt, und dann will sie plötzlich, dass sie ihre Trauzeugin wird und dann auch noch eine Rede hält. Und diese Freundin, die sie kontaktiert, hat irgendwie 4,7 Punkte, also extrem hohe Punktzahl, was sie, also sie hat ein Bilderbuch Instagram-Leben. Und auf der Hochzeit, auf der sie diese Rede halten würde, würden auch nur Personen herumschwirren, die 4,5 Pluspunkte haben, also über 4,5. Und um diese Wohnung zu erhalten, wünscht sie sich quasi diese Bewertung von diesen Personen dort. Und deswegen tut sie alles, um dahin zu kommen. Und auch wenn sie diese Freundin nicht mögen sollte, ich verrate jetzt nicht so viel, tut sie alles, um dahin zu kommen und um diese Punkte zu erhalten einfach. Und unterwegs kommt es natürlich zu Problemen, weil sie eigentlich, ich glaube, vom Grundcharakter so ein bisschen hitzköpfig ist. Und das führt natürlich dazu, dass es Möglichkeiten gibt, dass sie Punkte verliert. Und auch das Sanktionssystem der Polizei ist so, dass wenn man etwas falsch macht, können die einfach einen Punkte entziehen, temporär. Und so etwas passiert ihr dann unterwegs. Und gerade das Ende so zeigt auch, also sie begegnet unterschiedlichen Menschen auf dem Weg, auch Menschen mit niedrigen Punktzahlen. Und man sieht sozusagen.
Beziehungsweise Menschen, die aufgehört haben, sich diesem System zu beugen.
Genau, aus verschiedenen Gründen, genau. Also die dann in irgendwelche Schicksalsschläge passiert sind, was dazu führt, dass die Menschen sich, ich meine, dass sie sich falsch verhalten haben, dann niedrige Punktzahlen erhalten haben. Das ist dieser Teufelskreis. Also keiner möchte interagieren mit Menschen mit niedrigen Punktzahlen, sodass man gar nicht die Möglichkeit hat, wirklich höhere Punktzahlen zu erlangen. Und dann wird also diese Folge an sich ist einfach eine grandiose Kritik unseres Alltags eigentlich, ne? Dieses Streben nach Likes auf Twitter, Instagram oder keine Ahnung, Facebook. Aber auf so eine Weise dargestellt, dass man also danach sich erstmal hinsetzt und sich denkt, wow, das war jetzt krass. Da ist schon was dran. Und vor allem mit dem Hintergrund, dass das in gewissen Ländern versucht wird, umzusetzen, so ein System, ist diese Folge höchst aktuell und kann ich jedem nur nahelegen, sich die mal anzuschauen. Also ist großartig. Also No Style,
Die hat auf jeden
Staffel
Fall
3,
sehr
Folge
hohen
1.
Unterhaltungswert. Sorry, dass ich dir reinrede.
Nö,
Ich
alles gut. Ich
dachte,
bin auch schon
wäre das
durch.
Satzende.
Was ist denn deine erste Folge, die du vorstellen möchtest?
Ja, bei mir wäre das, würde ich mal sagen, als Horrorfan hat die Folge mich sehr erwischt. No Style, wie deine Folge hieß, fand ich auch sehr gut und war auch in der engeren Auswahl. Aber in unserem Vorgespräch hatten wir ja überall das gesprochen und dann auch möglichst verschiedene Folgen gewählt, die uns beiden gefallen, über die es genug zu erzählen gibt. Und das Prinzip hinter im Deutschen Erlebnishunger oder im Englischen, was passender ist, Playtest, begegnet man anfangs einem blonden Surferboy, der irgendwie auf Weltreise ist oder länger unterwegs, Spaß hat an seinem Leben. Und dann ja, irgendwie noch einer netten kleinen Abenteuer mit einer Frau an eine Spielefirma gerät, die gerade ein neues VR-Gerät testen möchte, eine neue VR-Technologie. Also Virtual Reality dürfte dir mittlerweile was sagen, weil es sich dabei um Sachen wie Oculus, Rift oder wie die ganzen Brillentechnologien heißen, mit denen du in deinem Zimmer, wie früher in alten Filmen, mit einer Brille auf dem Kopf Spiele spielen kannst oder Filme sehen kannst und das Ganze die Interaktivität erhöhen soll. Erlebnishunger geht dabei einen Schritt weiter und in dieser Testphase unterschreibt er ein Papier, bei dem er sich der Gefahren bewusst ist, blablabla, und dass er gerne dafür richtig viel Geld bekommt, diesen Test durchzuführen. Wenn er so und so lange durchhält innerhalb der Spielwelt, dann würde er eine Belohnung bekommen, erhalten, und es soll gefahrlos sein, solange er sich an die Regeln hält, die in der VR-Welt ist. Er geht da aber nicht völlig selbstlos ran, denn er versucht, einen Teil der Technologie durch Spionage zu klauen. Mehr dazu braucht man nicht erzählen. Auf jeden Fall, im Inhalt der Folge sieht man dann, wie er in dieser VR-Welt landet, wie er mit dieser interagiert, und das ganze Spiel, in dem er sich befindet, basiert auf einem Horrorspiel oder ist ein Horrorspiel, und er muss da eine Nacht in einem Spukhaus überstehen. Und ja, es ist komplett auch wie ein Horror, kleiner Horrorfilm gestaltet in diesem Part der Folge. Und mit dieser VR-Technologie geht es weiter. Statt nur die Brille aufzusetzen, fühlt er auch alles, was dort vor sich geht. Und sein Puls schießt in die Höhe. Und es ist sehr faszinierend gewesen, weil er auch selbst in dieser VR-Welt, glaube ich, an einem Zeitpunkt schläft und es wie ein großer Albtraum ist. Die ganze Folge ist allgemein sehr wirr gestaltet und eine dieser Folgen, wo ich sagen würde, muss man aufpassen, weil man sonst wichtige Schlüsselmomente übersieht oder aus den Augen verliert, die einem darauf hinweisen können, was da vor sich geht.
Ist auch für mich wie ein guter Horrorfilm gewesen. Also das ist halt atmosphärisch sehr, sehr dicht und ja, wirklich gruselig. Also ich hatte teilweise wirklich Gänsehaut, also so im negativen Sinne in dieser Folge. Also dieses
Weil es sich
dystopische
wirklich
Erschrecken,
langsam da reinsteigert in
ne?
die Eskalation. Das fand ich so super gemacht. Für eine Serie war das sehr gutes Niveau.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Was war denn dein zweite Folge in deiner Auswahl?
Genau, die nächste Folge, die ich ausgewählt habe unter meinen Top 3, nennt sich Man Against Fire und ist in Staffel 3, Folge 5 ausgestrahlt worden. Und das hat sich, also ist für mich eine grandiose Folge, weil es geht um Krieg. Und das Interessante ist, im Krieg geht's ja, also die neuesten Technologien sind ja tatsächlich zunächst als Kriegstechnologie verwendet worden. Also war ja bisher oft so, oder ich weiß nicht, ob immer, aber meistens. Und und moderne Kriegstechnologie wird dort so dargestellt, als wäre sie selbstverständlich. Und da werden Elemente verwendet, wie, also die man sich wirklich vorstellen kann. Sowas wie Simultansprachübersetzer, wo Menschen jede Sprache, wo die Soldaten mit den Zivilisten jede Sprache sprechen können und der Sprachübersetzer übersetzt die Sachen einfach. Oder Drohnen, also dass die Soldaten zum Kriegsort gehen und die Drohnen als Augen zum Spähen nutzen und innerhalb kürzester Zeit eine 3D-Karte der Umgebung machen und dann als Hologramm auf dem Boden projizieren, sodass sie den Angriff erstmal planen können. Also ich fand es großartig zu sehen, wie selbstverständlich die Kriegselemente und Kriegstechnologien dort eingebunden wurden. Das war für mich so eine super Zukunfts-, also super Zukunftsszenario, weil es nicht so aus auf Teufel komm raus die Zukunft darstellt, sondern es ist, also könnte auch jetzt heutzutage sein, aber einfach mit dieser Technologie. Und die Story ist, dass in dieser Welt, in dieser nahen Zukunft, offenbar gewisse Wesen sind, die sich in die Bevölkerung eingemischt haben und von diesen Soldaten gejagt und getötet werden sollen. Und das heftiger an diesen Wesen ist, dass die, wenn man denen als Soldat begegnet, also sie werden die Kakerlaken genannt und dass die also kreischen oder seltsame, eklige Grunzlaute von sich geben, ein Gesicht haben, das irgendwie wie so ein Vampir oder zerfließend wie so ein Monster ist. Und das Ziel eines jeden Soldaten ist es aber, möglichst viele von diesen zu töten. Und wir sehen das Ganze aus der Perspektive eines jungen Soldaten, der frisch rekrutiert wurde und in seinem ersten Einsatz sozusagen ist. Und in diesem ersten Einsatz tötet er direkt zwei von diesen Kakerlaken. Und dann sind natürlich alle super stolz und beneiden den, dass er so toll ist und so gut ist. Aber einer der Kakerlaken hatte ein komisches Gerät in der Hand und das sieht aus wie ein bisschen wie bei Man in Black, dieses Gerät, womit man so aufblinkt und dass man alles vergisst. Und
das Blitzdings.
Das Blitzdings, genau, das Blitz, so heißt es sogar offiziell, ne? Das Blitzdings.
Ja.
Und er bekommt dieses Licht sozusagen ins Auge und man weiß relativ früh, dass die Soldaten im Auge implantiert auch so ein gewisses VR-System haben, womit die auch so besser zielen können. Dann wird das Ziel sozusagen markiert, die Umgebung wird mit irgendwelchen Legenden dann versehen und sowas. Und bei ihm funktioniert das plötzlich nicht mehr richtig, nachdem er in das Licht geschaut hat. Und die Wendung in dieser Folge, ich weiß nicht, soll ich jetzt spoilern? Jetzt würde ein Spoiler kommen, der, glaube ich, ganz zentral ist für die Folge und die gemacht hat.
Ja, dass sonst sagen wir einfach mal, spult jetzt 30 Sekunden vor, wenn ihr den Spoiler nicht hören wollt.
Genau, spult 30 Sekunden vor. Und zwar jetzt sage ich es, es kommt nämlich raus, dass der Chip, das den die implantiert bekommen haben oder die Netzhaut oder sowas, dass die nur gemacht hat, dass die normale Menschen, die eine nicht perfekte DNA haben, also Krankheiten in sich tragen oder potenzielle Krankheiten, dass diese von den Soldaten als Kakerlaken gesehen werden. Das sind gar keine Monster. Das sind ganz normale Menschen mit veränderter, also oder mit natürlicher DNA, die aber nicht perfekt ist. Und diese Menschen werden von denen getötet. Und durch diesen Chip oder durch dieses Licht hat der Protagonist, sieht er die plötzlich wieder als normale Menschen und fängt die an zu verteidigen, obwohl die diese kaputte DNA haben. Und das ist so der zentrale Konflikt des Soldaten. Und am Ende steht er dann auch wieder vor der Entscheidung, okay, will ich jetzt alles vergessen, was ich jetzt erlebt habe? Also ich weiß die Wahrheit. Will ich das vergessen und weiter als Soldat arbeiten und das wird alles repariert bei mir? Oder weiß ich die Wahrheit, aber komme mein Leben lang ins Gefängnis? Und das ist super spannend. Also die Folge ist grandios und finde also nicht nur, weil die Folge so gut ist, also so natürlicherweise mit den Technologien umgeht und so einen zentralen moralischen Konflikt darstellt. Also das erinnert ja tatsächlich an den, jetzt spoilere ich nicht mehr, aber das erinnert so ein bisschen an den Zweiten Weltkrieg mit den Ideologien damals. Und also neben der super spannenden Idee ist auch der Cast großartig. Also zum Beispiel Michael Kelly von House of Cards, der den hier Assistenten vom Präsidenten spielt, spielt da mit. Oder auch der Hauptdarsteller, ich glaube Malachi Kirby, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, macht eine großartige Rolle. Und das, also ich habe mir die Folge auch mehrfach angesehen und bin jedes Mal vom Neuen begeistert von der Folge.
Ja, so hatte ich die Folge damals nicht betrachtet. Ich Ich war eher in dem Lager, das ein bisschen gelangweilt war teilweise von dieser Folge, aber so mit den Aspekten, die du erwähnt hast, die sind auf jeden Fall gut gewesen. Und ja, es war auch eine gute Analogie, wie du schon sagtest, zu wie Militärtechnologie entwickelt wird oder verwendet wird. Und ist auch ein Szenario, das ich nicht als unwahrscheinlich propagieren würde, weil es eben dienlich ist, einen Soldaten möglichst willig zu haben und möglichst ohne moralische Bedenken. Deshalb wird ja auch immer in die Vorfront gestellt, den mechanischen Soldaten zu kreieren, der kein Gewissen hat.
Genau. Also der Soldat als Maschine und auch als Vertreter der moralischen Ansichten der gerade vorherrschenden Regierung oder des Systems.
Dass die uneinlenkbar sind, sondern eindeutig vertreten werden.
Genau, weil also jedes Gesetz oder jedes Kriegsziel hat auch eine bestimmte Ideologie dahinter, die ein bestimmtes moralisches Konzept vertritt. Also das ist, ja, das ist ja ganz klar. Und auch das Thema Rassismus und sowas. Also das schwingt alles mit und das alles aus dieser persönlichen Perspektive, sodass es mich auch ziemlich bewegt hat. Ja. Genau, so viel zu meiner zweiten Folge. Welche zweite Folge hattest du denn ausgewählt?
Ich hatte nach längerem Überlegen mich für Archangel entschieden, weil ich das als gute und wahrscheinlichere Reflexion sah. Wie du mit Man Against Fire, halte ich sowas wie Archangel für mehr als möglich, in unserer heutigen Gesellschaft weltweit. Da die Übereltern oder auch Helikoptereltern, wie man sie so nennt, immer mehr ja, sich ausweiten, während du und ich sicherlich noch alleine zur Sch den Schulweg hinter uns bringen durften, ohne dass unsere Eltern sich verrückt gemacht haben, haben wir heutzutage immer mehr Eltern, die direkt in Panik ausbrechen, sobald sie ihr Kind aus dem Blick verlieren oder es sich nicht 100%ig so verhält, wie es sich die Eltern vorgestellt haben, sei es im Leistungsniveau oder im, was ihre Moral betrifft und alles. Und das behandelt die Folge Archangel sehr extrem. Beginnt mit einem guten Argument, denn der Einstieg in die Folge ist einfach eine Single-Mutter. Kommt ihr Kind alleine, wächst mit ihrem, ja, zieht es ein bisschen groß mit dem Großvater im Hause. Und als das Kind so ungefähr 3 Jahre alt ist oder so, spricht sie mit einer anderen Mutter auf einem Spielplatz, ist also mit dem Kind auf dem Spielplatz. Und ja, das Kind läuft, glaube ich, einem Hasen oder so hinterher. Irgendetwas, was eben ein kleines Kind die Aufmerksamkeit auf sich zieht und läuft dem halt hinterher, ist für ein paar Stunden verloren und die Mutter bricht berechtigterweise in dem Moment in Panik aus und ist froh, als sie ihre Tochter gesund und heil zurückbekommt. Soweit kann man das ja nachvollziehen oder wird jeder nachvollziehen, dass die Angst berechtigt ist, wenn dein Kind plötzlich weg ist. Ist das schrecklich? Und dann sieht man in den nächsten Szenen, wie sie ihrem Kind ein Chip einpflanzen lässt bei einem Unternehmen, der versuchsweise das ausrollt, um eben besorgten Eltern eine Möglichkeit zu geben, über diesen Chip alles zu sehen, was ihr Kind sieht, über ein Tablet, das sie bei sich tragen. Und ja, dabei bleibt es nicht, dass sie nur sehen, was die Kinder sehen, sondern den Eltern ist es über dieses Tablet möglich, Dinge zu zensieren fürs Kind, die es nicht sehen soll, die es nicht hören soll, oder eben auch, ja, ungefragt in die Privatsphäre des Kindes einzugreifen. Also es kommt zu einer permanenten Überwachung, zu einem, ja, und zu einem permanenten moralischen Kompass, der aufgezwungen wird. Und das behandelt diese Folge sehr extrem. Also, nein, die Mutter ist halt sehr extrem, weil sie sich ihre Tochter liebt und dabei aber keine Rücksicht auf die Entwicklung des Kindes nimmt, sondern sehr bestimmt ist und verliert über die Folge hinweg natürlich jede Sympathie. Und was am Ende geschieht, ja, sehe ich eigentlich auch als berechtigt an, weil das Kind hat mit 15 immer noch diesen Chip im Kopf und das ganze Programm wurde eingestellt aufgrund eben dieser invasiven Wirkung, die dieser ganze Chip haben kann. Ja, eine höchst interessante Folge, oder?
Ich fand die auch echt, also die war auch in der engen Auswahl von mir und Folge denkt das quasi zu Ende, was heute schon angefangen hat, so ein bisschen, ne? Also die Helikoptereltern par excellence. Also das ist wenn die Kinder mit Babyphone und GPS-Trackern heute schon regelmäßig überwacht werden oder mit Kameras in Kindergärten, ne? Also wo die Eltern Eltern jederzeit schauen können, was ihre Kinder gerade so veranstalten in der Spielecke, dann ist eigentlich nur noch ein technologischer Schritt, bis sowas möglich ist. Ja. Und deswegen fand ich die Folge, wie du gerade schon gesagt hast, auch super interessant, so wie Man Against Fire, dass man einfach einen anderen Aspekt, also die Privatsphäre von dem eigenen Nachwuchs verändert oder beeindflusst und eindringt in diese. Das, was für uns das Schlimmste war früher, wenn die Eltern ins Tagebuch geschaut haben, haben meine zum Glück nicht getan, aber machen könnten, ist jetzt sozusagen in krasserer Form. Und zwar nicht nur ins Tagebuch, sondern in den Kopf wird geschaut. Und das ist schon, krass. Ja.
Super geil. Das Einzige, was noch fehlt, ist die Gedanken des Kindes zu lesen in dem Fall.
Genau, und das ging, glaube ich, auch in der Folge technologisch noch nicht.
Ja. Okay. Ja, wunderbar. Und dann kommen wir zu unserer Nummer 1, würde ich mal sagen.
Genau, das ist das Interessante, ne? Dass wir, als wir uns unsere Listen angefertigt haben, haben wir festgestellt, dass unsere Nummer 1 deckungsgleich ist. Das ist nämlich in der dritten Staffel, Folge 4, und nennt sich San Junipero. Und da haben wir am Anfang eigentlich auch ganz kurz, sind wir darüber gestolpert, als wir den Begriff Dystopie genannt haben. Weil das genau die Folge ist, wo ich sagen würde, das ist keine Dystopie mehr, sondern das ist eigentlich eine Utopie. Also das ist, wir haben immer so Mini-Zusammenfassungen der Folgen geschrieben in einem Satz, damit wir wissen nochmal, welche Folge das war, wenn wir den Titel nennen. Und wie wir diese Folge zusammengefasst haben, ist: VR auf sinnvolle Weise einsetzen. Willst du vielleicht mal kurz den Inhalt zusammenfassen?
Ja, also leider betreten wir schon direkt Spoiler-Territorium dadurch, dass wir gesagt haben, dass es um VR geht. Denn als ich die Folge das allererste Mal gesehen habe, habe ich es am Anfang nicht so gesehen. Bis zu einem bestimmten Punkt in der Folge fiel es mir nicht auf, dass wir uns in einer virtuellen Welt befinden.
Stimmt, ja.
Mit all den Akteuren, die in der Folge vorkommen. Und ja, letzten Endes ist es eine Folge, in der man kann sie dystopisch sehen, aufgrund der Ursache, warum alle in dieser virtuellen Welt sind. Aber man kann sie auch als Utopie sehen, weil es den handelnden Personen ermöglicht hat, gesund, fröhlich und beständig miteinander zu interagieren durch verschiedene Zeitalter. Und es war schon ein ziemlich cooles Konzept.
Also zu deinem ersten Punkt, dass es dystopisch gesehen werden kann, weil die Handelnden dort, denen geht's einfach nicht gut. Also vielleicht können wir es mal zusammen, also kurz in einem Satz zusammenfassen? Also es geht darum, dass dort Menschen, die schwer krank sind im Koma liegen oder ihren Lebensabend verbringen und körperlich einfach so reduziert sind, dass sie nicht mehr aktiv am Leben teilnehmen können, sie werden angeschlossen an ein VR-System und dort können sie in ihrem Bewusstsein gemeinsam mit anderen Menschen, die in dem gleichen System sind, einfach ein Leben führen, wo sie jung, dynamisch sind, feiern gehen, Spaß haben und einfach das Leben genießen können, mit allen Sinnen auch komplett. Und ich finde eigentlich, das Dystopische ist ja schon heutzutage so. Also es ist keine Dystopie mehr, sondern es ist eine, also ist ja kein Zukunftsszenario, ist ja Alltag. Also jeder wird alt, jeder kommt irgendwann mal in ein Greisenalter, wo man nicht mehr körperlich so das machen kann, was man gerne machen würde. Und diese Folge zeigt eigentlich dieses moralische Dilemma wahrscheinlich, dass eine alte Frau in ihrer Jugend hatte, dass sie wahrscheinlich eine Lesbin war, also dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlte, sie ist aber ihr Leben lang nicht ausleben konnte und sich jetzt zum ersten Mal in dieser virtuellen Welt schafft, oder was heißt schafft, und dann sich tatsächlich in eine Frau verliebt und diese Leidenschaft ausleben kann. Und zwar das in dieser VR-Welt. Und ich finde, das ist eine Utopie. Also ich finde, das, wenn man es...
Ja,
das stellt es ziemlich positiv dar. Das stellt es sehr, sehr...
Dass man da ohne jedes Vorurteil in dieser Welt aktiv teilnehmen kann, so leben kann, wie man möchte, weil es niemanden gefährdet. Aber gleichzeitig kann man es eben auch dystopisch sehen, wie gesagt, weil es als Weltflucht gesehen werden kann, dass man sich nicht seinem Alter, seiner Gebrechlichkeit stellt, aber... Wenn wir alle ehrlich sind zu uns selbst, wer hätte denn darauf Lust?
Sich dem Alter zu stellen?
Also, ja, sich dem Alter so zu stellen, dass du nicht mehr handlungsfähig bist. Ja. Und wenn du dann nochmal praktisch so leben könntest, als wärst du jung, über diese virtuelle Brille, alles sich echt anfühlen würde. Na, weil mit... Gesundheitstränken in Form von Jugendsaft oder wie man es nennen soll, also so Trank der ewigen Jugend, wird es ja wohl kaum die nächsten Jahre geben.
Wobei, hast du die Presse mal gelesen letzte Woche?
Die haben jetzt ein Medikament. Nee, letzte Woche nicht.
Die haben jetzt ein Medikament entwickelt, beziehungsweise ein Cocktail aus bereits bekannten Medikamenten, womit die es geschafft haben. Also es ist eine Ministudie gewesen, 9 Personen nur. Aber jede dieser 9 Personen wurde biologisch, also wirklich nachweisbar in den Zellen, wurde jede Person mindestens 2 Jahre jünger.
Das ist doch cool.
Also das ist halt schon ziemlich krass. Also einem sind wieder schwarze, dunkle Haare gewachsen, der war schon vollkommen ergraut. Und andere sind Muskeln irgendwie. Also das war eine mega krasse Studie, ist aber halt noch erst die erste Studie seiner Form gewesen. Also
ja, experimentelle Phase.
Ja, genau, experimentelle Phase auf jeden Fall noch. Und es ist, sag niemals nie, aber ich bin da voll deiner Meinung, weil ich glaube, wenn ich die Möglichkeit hätte, in einer virtuellen Welt so leben zu können, wie ich möchte und so einfach das perfekte Leben, wo Zeit, Alter, Entscheidungen keine Rolle spielen, weil du jedes alles einfach machen kannst und jedes Leben leben kannst, was du leben möchtest, würde ich dann natürlich leben wollen. Also ist gar keine große Entscheidung in dem Sinne, ob es VR oder nicht VR ist. Alles, was wir wahrnehmen, nehmen wir ja auch über unser Gehirn wahr, ist ja auch eine mega VR-Maschine, die das halt aber halt auf seine Art macht, dass es sich ganz cool anfühlt. Und wenn etwas sowas simulieren kann, warum nicht?
Ja.
Ich nehme keine Drogen. Also ich bin kein Verfechter von Drogen. Aber ich glaube, das ist halt ein natürlicher Wunsch, dass man einfach gesund und fit sein möchte.
Ja. Oder wenigstens gesund altert, wenn man sich denn dem Alter stellt. Also... Das ist ja niemand hat Bock, ja. bettlägerig zu enden.
Ja, genau. Das ist ja, glaube ich, so, das, warum die Folge so unglaublich zum Nachdenken anregt. Weil für uns ist das ja, also wir stellen uns natürlich dem Alter, weil das eine, also das ist ja keine Variable, das ist ja eine Konstante. Also das wird auf jeden Fall auf uns zukommen. Und deswegen ist nicht die Frage, ob wir darauf Lust haben oder nicht, sondern die erste Frage ist, akzeptieren wir das? Und zweite Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wenn es jetzt aber plötzlich die Möglichkeit gibt, dass, wenn man es nicht akzeptieren will oder nicht wahrhaben will, dass man immer jung, dynamisch, fit und das Leben so auskosten kann, wie man in seinen besten Jahren bis, 45 bis 50 das machen konnte oder meinetwegen bis 60 und dann im Greisenalter nicht mehr so kann, wie man möchte, weil man einfach körperlich abbaut, dann würde ich mich schon dafür entscheiden, sowas zu tun. Also wenn plötzlich diese Option besteht, das ändert alles. Und ich wundere mich nicht, dass manche Menschen dann so heute Drogen nehmen, um vor dieser Welt zu flüchten. Und andere, wenn diese VR-Möglichkeit gäbe, was auch keinen Schaden auf den Körper nimmt und was erlaubt und legal ist, dass die das dann auch machen mögen. Also ich finde es eine mega interessante Frage, ja.
Es ist eine äußerst interessante Frage, weil es eben Generationen von Menschen schon sich gestellt hat. Wie können wir länger, gesünder leben? Und ist auch aktuell immer noch eine Gesellschaftsfrage. Deshalb gibt's ja die ganzen Fitness-Trends und sowas. Wir haben mittlerweile genügend friedliche Zeiten, zumindest in der westlichen Welt, dass wir auch die Zeit und Muße haben, uns um unsere Körper wirklich zu kümmern. Mhm. Und das wäre noch ein Schritt weiter, um eben sein Leben womöglicherweise auch glücklich zu beenden.
Ja, also heutzutage stellt sich die Frage, altern wir möglichst gesund, fit, dynamisch und glücklich? Und diese Frage würde sich ja nicht mehr stellen, weil wir jederzeit durch den Anschluss in diese VR-Welt gesund, munter und dynamisch werden können.
Ja.
Also
wobei natürlich der Körper in der realen Welt, wenn wir nur in dieser VR-Welt sind, verfallen würde.
Ja, das stimmt. Das, aber inwiefern ist der Körper in der realen Welt dann noch relevant? Weil unsere Sinne nehmen wir ja über das Gehirn auf. Also die
ich glaube, es war ja sogar möglich, in dieser Folge, also in Junipero, dass dein Bewusstsein auch nach dem Tod hochgeladen werden konnte und dass dies weiter existiert.
Stimmt,
oder so.
Stimmt, das war, glaube ich, die letzte Wendung am Ende, ja.
Ja.
Wo man dann sich dachte, boah, krass, das sind alles tote Menschen.
Ja.
Eine wahnsinnig interessante Folge. Also und nicht nur, ich habe ein bisschen rumgefragt auch, ist nicht nur unserer beiden Lieblingsfolgen, sondern auch von mindestens zwei weiteren Personen. Ja. Also da haben die irgendwas richtig mitgemacht. Und es ist, wie gesagt, für mich so eine richtig klassische Black Mirror Folge, die aber keine Dystopie ist. Also nicht im engeren Sinne. Weil sie wirklich zum Nachdenken anregt. Also ich meine, wir haben jetzt schon alleine über die Folge fast 10 Minuten diskutiert. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht ganz so lange, aber man kommt gar nicht drum herum. Und das ist das Interessante einfach an Black Mirror, dass man, dass die Diskussion, also dass man das eigentlich mit Menschen schauen muss, die Bock haben, mit dir darüber zu reden, weil gerade das, was danach geschieht, das Interessante ist. Und
man kann super gut über bestimmte Philosophien reden in dieser Sendung.
Und Moral und was kann der Mensch, was darf der Mensch? Ne? Das ist unglaublich interessant. Ja. Und hinzu kommt noch, dass diese Folge, also die 80er sind ja gerade voll angesagt, unter anderem durch Stranger Things. Und die Folge spielt auch in den 80ern. Und das ist super rübergebracht und ich finde, die Folge ist atmosphärisch perfekt. Also die macht einfach Spaß, sie zu schauen.
Ja, und weil es eben zumindest zu Beginn in den 80ern spielt, war es so verwirrend für mich, weil alle vorigen Folgen immer entweder in der jetzigen Gegenwart mit einer neuen Technologie gespielt haben oder eben in einer nicht so weiten bis fernen Zukunft gespielt haben. Das ist normalerweise die Herangehensweise bei Black Mirror an die Themenwelten.
Stimmt, ja.
Und deshalb ist das ein sehr eindeutiger Ausreißer und ich glaube, mit diesem, also einmal kurz unterbrechen für meinen Schnitt,
Ja, dann kann ich einmal in
wollen wir
meinen
hier
Pizza
einmal
beißen.
kurz die Folge beenden und dann die anderen Teile als Extra-Folge machen oder
Ja,
komplett
wollte ich
weglassen?
gerade auch vorschlagen. Also, wenn du noch Zeit hast, obwohl, warte, eine halbe Stunde. Na komm, wir können ja noch eine halbe Stunde über diese typischen Motive reden danach.
Ja.
Und dann würde ich jetzt einfach ein Ende machen.
Ja.
So ein virtuelles
Und dann
Ende.
kannst du auch schon ein Intro oder
Stimmt,
so
und dann mache ich das
anspielen.
virtuelle Intro und dann quatschen wir
Ja.
über die zweite Hälfte. Sollen wir einfach eine zweite Folge aufnehmen? Gleich? Dann
Ja,
haben wir
lass
diese
mal
Folge schon mal
machen.
sicher, finde ich auch. Also,
Ja, lass
dann mache ich jetzt
da
erstmal
das
das Ende.
Ende. Ja.
Ja, warte, dann.
So.
Ja, auf jeden Fall bei uns beiden der. Ah, das war jetzt irgendwie voll dumm. Warte, nochmal. Ja, San Junipero ist auf jeden Fall eine absolute Hammerfolge. Der Gewinner auf beiden Seiten von uns als Topfolge. Und
Ja.
so viel über unsere Lieblingsfolgen, würde ich sagen. Und
Ja.
wir sind zwar noch nicht ganz durch mit Black Mirror, wir haben noch ein paar Aspekte, die wir gerne euch vorstellen möchten, die wir gerne dir vorstellen möchten. Aber das Ganze werden wir in der nächsten Folge erst tun. Dann geht es um typische Motive von Black Mirror. Wir haben die Serie nämlich jetzt nicht nur in Einzelfolgen analysiert, sondern auch im Querschnitt. Und lasst euch
Ja.
überraschen, was da auf euch zukommt. Aber so viel erstmal heute von uns. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns noch auf Instagram, Twitter oder Facebook folgen würdet. Vielleicht uns eure Lieblingsfolgen zukommen lasst oder ob ihr euch einig seid mit uns, dass San Junipero die beste Black Mirror-Folge ist. Würde mich mal interessieren. Und
Ja.
wünschen euch auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende.
Ja, macht's gut.